Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung Empathie. Mein heutiger Gast, Ronald Steckel. Ronald Steckel hat vor 50 Jahren 51 Jahren ein Buch geschrieben über Drogen. Das ist ein Entwurf zur Gegenkultur. Es ist eines der ersten Bücher, die überhaupt im deutschsprachigen Raum darüber so ausführlich handelten wie dieses Buch. Dann, und das ist eigentlich etwas, weswegen Ronald Steckel heute hier ist, hat Ronald Steckel einen Film gemacht über einen Menschen, den ich bis dato gar nicht kannte, der aber einen unglaublich starken Impact auf sehr viele Philosophen, wahrscheinlich auch Musiker, auf die philosophische Kultur Deutschlands gesetzt hat. Das ist Jakob Böhme. Jakob Böhme, ich habe mich ein klein bisschen mit Jakob Böhme beschäftigt, nicht viel, aber ein klein bisschen mit Jakob Böhme beschäftigt. Der hat mich persönlich umgehauen, kann ich sagen. Also wenn man Sachen von Jakob Böhme hört, vielleicht eine Stunde oder auch zwei Stunden oder sich 30 Seiten von ihm durchliest, dann bekommt man das Gefühl, dass man es mit dem Bruder von Jesus von Nazareth zu tun hat. Und fast wird er auch in diese Kategorie, also einige sagen auch, das ist sehr jesusnah, was er schreibt. Erstmal herzlich willkommen, Ronald.
Danke.
Ronald, du machst sehr viele Sachen. Du bist Künstler, machst aber auch sehr viel mit Bewusstseinsforschung. Ist Bewusstseinsforschung für dich etwas, was dich von klein oder von Jugend an inspiriert hat? Du hast ja auch dieses Buch geschrieben über bewusstseinserweiternde Drogen. Also war Bewusstseinserweiterung, die Frage des Bewusstseins, was das Bewusstsein überhaupt ist, war das für dich eigentlich schon immer so ein Zentrum deiner Fragen?
Nein. Wenn ich das kurz schildere, Bewusstseinsfragen, Fragen nach dem Inneren des Menschen, Fragen nach der menschlichen Seele, nach dem menschlichen Geist, spielten für mich überhaupt keine Rolle. Gymnasial, ich bin am Ende des Zweiten Weltkrieges geboren, bin also 50er, 60er Jahre aufs Gymnasium gegangen. Es kamen in dieser Zeit überhaupt keine spirituellen Impulse. Das hatte was mit der Situation nach Kriegsdeutschland zu tun. Weil alles, was an Werten in dieser Hinsicht vorhanden war, war verbrannt durch die Nazis. Das geht ja bis heute, dass bestimmte Begrifflichkeiten kontaminiert sind. Also das heißt, ich wurde im Laufe meiner Gymnasialerziehung so eine Art von klassischem europäischem Existenzialisten, Strich Nihilisten. Also wir lasen Sartre und Camus und Existenzialismus und alles ist weg, ohne eine Ahnung davon zu haben, was vor dem Zweiten Weltkrieg und auch vor dem Ersten Weltkrieg hier kulturell und in geistig-spiritueller Hinsicht lebendig war. Der Drehpunkt für mich waren die Substanzen. Das heißt, dieses Buch handelt ja nur von den psychedelischen Drogen. Also es geht nicht um Opiate, Heroin oder sonst was. Und die Erfahrung, die ich mit dem Psychedelika machte, da war ich 21, 22 etwa. Ich lebte zu der Zeit in England. Die Engländer waren, was den Underground anging, wesentlich weiter vorne als wir. Die Erfahrungen, die ich damals machte, waren ein Wendepunkt, weil ich wurde durch die Erfahrung, die ich am eigenen Leibe machte, darauf aufmerksam, dass es Bewusstseinsformen gibt, die ich am eigenen Leibe erlebte, in der eigenen Seele, die wirklich alles in den Schatten stellten, was ich bis dahin gelernt hatte. Mhm. Das heißt, das war ein Milestone. Und ich kam da raus mit vielen, vielen Fragen, die vor allem den Menschen betreffen. Und von da an, das war also Ende der 60er Jahre, habe ich diese Spur an dich nicht mehr losgelassen.
Kannst du irgendwas aus den, die Erfahrung, die dich dazu, welche Erfahrung war das? Was hast du erfahren?
Ich habe erfahren sozusagen, dass in mir Bewusstseinsformen angelegt sind, Wahrnehmungsformen und Empfindungsformen, die geradezu herrlich sind, wenn ich das ganz einfach mal so sagen kann. Also es ist vollkommen überwältigt. War ich in der Zeit. Und zwar, das war nicht so, dass ich jetzt wild rumhalluziniert habe oder so Geschichten. Ich weiß noch, das ist einer der ersten Sätze, die ich sagte, nachdem ich diese Erfahrung gemacht hatte. Warum hat mir das keiner vorher gesagt? Weil die Diskrepanz zu dem, was man uns beigebracht hatte, wie wir erzogen worden waren in der Schule, war so enorm. Und dann habe ich sozusagen angefangen, mit diesen Fragen mich zu beschäftigen. Also was ist das in uns, was dieses ungeheure Potenzial birgt? Und wie steht es damit überhaupt? Und dann erst habe ich angefangen, mich mit dem zu beschäftigen, was man heute Spiritualität nennt. Also da habe ich die ersten Texte dann gelesen, Bhagavad Gita, das Totenbuch. Also mit den Christen war ich vorsichtig, deshalb habe ich lange gewartet irgendwie.
Also eher asiatische Philosophie.
Naja, das, was im Underground kursierte. Also in London zum Beispiel, es gab einen Wärmestrom in den 60er Jahren, wo, und das war ein sehr interessantes Phänomen, es tauchten auf die wesentlichen Schriften aller Weltkulturen. Also das schloss ein, zum Beispiel die nordamerikanischen Indianer, die Tibeter, die Hindus mit der Bhagavad Gita, die Sufis. Plötzlich waren diese Texte da. Das war wie eine Welle, die kam. Und das war alles Underground. Also es hat bestimmte Bücher wurden von Hand zu Hand weitergegeben. Und nach diesen Erfahrungen fing ich an, mich mit diesen Texten zu beschäftigen und hatte die merkwürdige Empfindung, dass ich das verstehe, wovon da die Rede ist. So bin ich zum Beispiel auch zu Jakob Böhme gekommen. Also ich lebte, 68 war das in England, entdeckte ich in einem Antiquariat ein kleines, schmales Büchlein einer deutschen Übersetzung von Böhme. Blätterte so durch, ich kannte den Namen nicht, blätterte so durch und dachte, ah, interessant, interessant. Dann stieß ich auf einen Halbsatz. Und der hat Epoche gemacht, sozusagen, in meinem Denken. Weil da schreibt Böhme von dem Fall des Menschen aus seiner ursprünglichen Dimension, die eine rein geistige Dimension ist, ins Fleisch. Also das heißt in die Materie. Und eine der Folgen dieses Falles beschreibt er, und das war dieser Halbsatz, und er, also der Mensch, verlor die himmlischen Augen. Und dass ein Mensch himmlische Augen haben kann, das wusste ich zu diesem Zeitpunkt bereits. Und dann guckte ich dieses Buch an und dachte, Böhme, das ist hochinteressant. Und dann habe ich seine Spur aufgenommen. Das heißt, ich habe angefangen, ihn zu lesen. Und in dem Kontext natürlich auch viele, viele andere Autoren. Und dann habe ich entdeckt, wir, also wenn man jetzt mal uns Deutsche zum Beispiel nimmt, wir haben eine unwahrscheinlich reiche und tiefe geistige oder wie man heute sagt, spirituelle Tradition, die den meisten Menschen unbekannt ist. Weil das 20. Jahrhundert, diese 12 Jahre, 33 bis 45, haben das alles verbrannt, unkenntlich gemacht. Keiner unserer Lehrer zum Beispiel auch, was Geschichte anging oder was viele, wir haben Philosophiestudien gehabt, hat uns darauf gebracht, dass es ganz wesentliche Schriften gibt über den Menschen, die auch für den Menschen geschrieben sind. Meister Eckhart, Johannes Tauler, Franz von Assisi, Jakob Böhme. Man müsste sich mal vorstellen, was mit den Kids heute los wäre, wenn man sie in einem sehr frühen Alter in der Schule darauf hinweisen würde, dass es ganz wesentliche, hilfreiche Texte gibt. Ernst Jünger hat mal so einen schönen Satz gesagt zu unserer Lage, nämlich, sie laufen auf einer Wasserader und verdursten. Das ist unsere gegenwärtige Situation in Bezug sozusagen auf unser geistiges, spirituelles Erbe. Und vieles von dem, was ich in den letzten Jahrzehnten gemacht habe, bezieht sich darauf, auf diese Spur. Das heißt, ich habe versucht, bestimmte Stimmen wieder zu Worte kommen zu lassen. Also ich habe ja sehr viel Radioproduktionen auch gemacht. Das hat damit zu tun, dass für mich die menschliche Stimme eines der schönsten Instrumente ist, was es überhaupt gibt. Und man lernt ja sehr viel. Also dieses aufmerksame Hören zum Beispiel bei Hörspielproduktionen, das ist ja eine sehr tiefe, intensive Geschichte. Und irgendwann dachte ich, bestimmte Stimmen, die wir überhört haben, die wir nicht mehr hören, die müssen jetzt zu Worte kommen.
Das merkt man auch auf der DVD. Also auf dieser DVD merkt man, dass du sehr viel mit der Stimme und mit Musik machst.
Ja, natürlich.
Und das kommt wirklich, das geht wirklich tief rein.
Das ist eine
Passion. Man ist sehr aufmerksam, dann kommt die Entspannung. Aber man kann immer, man ist nie überrascht, sondern man ist immer tief drin und man kann sich trotzdem entspannen.
Das freut mich. So soll das ja auch sein. Weil ich habe zum Beispiel auch Produktionen gemacht mit Texten von Meister Eckhart oder von Johannes Tauler, Novalis, einer unserer ganz Großen. Und dann habe ich irgendwie mich natürlich gefragt, warum hat man das uns auf der Schule vorenthalten? Die Antwort war historisch, kulturhistorisch klar. Die Nationalsozialisten haben so gut wie alles, was teuer ist, an Begrifflichkeiten und mit diesen Begrifflichkeiten verbundene geistige Haltung missbraucht, verbrannt, das Zeug ist kontaminiert. Und heute ist die Situation ja nicht wesentlich anders. Also sagt man den Kids zum Beispiel auf der Schule, wie kostbar das Meditieren ist, bringt man ihnen bei, sozusagen, dass die Quelle der Weisheit, die sie durch ihr ganzes Leben leiten kann, in ihnen selber ist? Man stellt sich mal einen Moment vor, das würde passieren. Also das heißt, man würde den Einzelnen, den Kids irgendwie klar machen, dass sie Geheimnisträger sind. Also dass sich in ihnen etwas verbirgt, was außerordentlich kostbar ist. Und nicht nur in ihnen, sondern in jedem Menschen, der atmet. Ich glaube, wir wären kulturell irgendwie schon ganz woanders. Aber durch die Dominanz der Naturwissenschaften und durch das technische Wissen, was ja ganz im Vordergrund steht, ist das ein Bereich, der irgendwie für mein Empfinden wesentlich vernachlässigt wird.
Du hast etwas, du hast einen ganz tollen Satz gesagt, den ich von dir gehört habe, der mich auch richtig aufhorchen ließ, wo ich dachte, wow, da hat er aber recht. Wir haben einen inhärenten Atheismus durch die Naturwissenschaften bekommen.
Ja, natürlich. Das ist ein methodischer Atheismus.
Kannst du das mal ganz kurz erklären,
was du damit meinst? Ja, meine Tochter hat mir das erklärt. Die ist Historikerin. Und dann hat man zum Beispiel ein Dokument aus irgendeinem Kloster, 13. Jahrhundert oder so. Und dann gehört es zur Methode, dass man sagt, okay, wir tun jetzt mal so, als gäbe es Gott nicht, lassen das alles weg und gucken uns nur an, was liegt hier vor als Text. Wann ist der entstanden? Wer hat ihn geschrieben? In welchem Kontext? Und eine ganze Dimension geht dabei flöten. Und das ist sozusagen die Methodik der Naturwissenschaftler, die aber natürlich, wir sehen das an unseren Astrophysikern, wenn wir die großen Leute nehmen, Max Planck, Albert Einstein und was weiß ich, diese Front ist schon lange durchlässig geworden. Gestern Abend dachte ich an den schönen Satz von Albert Einstein, das höchste, schönste und tiefste, was der Mensch erleben kann, ist das Gefühl des Geheimnisvollen. Dieser methodische Atheismus trägt die ganzen Naturwissenschaften. Zum Beispiel unsere Physiker, unsere Astrophysiker, unsere Kosmologen beschreiben ein Weltall, das irgendwie so unglaublich differenziert und die Abstände, die sehen, alles, was da irgendwie vorgeht. Was sie nicht beschreiben, sind die Qualitäten, die Eigenschaften, die das Universum hat. Der Letzte, der das gemacht hat, war Kepler. In Keplers Kosmos hat sozusagen das All Qualitäten.
Das war lebendig, ne?
Ja, das All ist, und es gibt ja von Böhme diesen wunderbaren Satz, den ich ganz, ganz groß finde. Der Kosmos, also das All, ist der Leib Gottes. Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, war das ein richtiger Schock für mich. Weil was sich da öffnet, empfindungsmäßig und erkenntnismäßig, man geht, wenn man das gelesen hat, sozusagen, man geht anschließend anders durch die Welt, wenn man diese war. Es sei denn, man ist ein hartgesottener Atheist oder Agnostiker, sagt, das können wir alles nicht wissen.
Oder man geht, wie du das auch gesagt hast, so schön gesagt hast, auf den Punkt gebracht, man geht rein intellektuell auf diese Sache zu. Ja. Dann versteht man Böhme ja auch überhaupt nicht.
Nein, wir haben es ja bei den seelischen und geistigen Bereichen mit Wirklichkeiten zu tun, die für jeden Menschen entscheidend sind, an die man mit dem Intellekt, mit dem intellektuellen Erkenntnisvermögen nicht richtig rankommt. Also das Organ, was da gefragt ist und das man auch entwickeln muss, das ist auch eine Übungsgeschichte im Laufe der Jahre, ist sozusagen die Erkenntnis- und Empfindungskraft des Seelischen, also der Kräfte, die sich in uns verbergen. Diese Hinweise werden uns ja nicht gegeben in Wirklichkeit. Ich glaube aber, dass das alles kommen wird. Also ich bin auch, was die, trotz der gegenwärtigen Krise, sozusagen, was die Zukunft des Menschengeschlechts angeht, eigentlich guter Dinge, man muss nur großzügig sein. Schauen wir uns die ganze Sache doch mal in 2000 Jahren an. Wenn man sich klar macht, dass der Mann aus Nazareth in 2000 Jahren nicht durchgekommen ist, sagt das etwas über die Realität auf diesem Planeten. Das heißt, hier geht es offenbar sehr, sehr langsam, weil nehmen wir doch mal nur an für einen Moment, wir würden jetzt über alle Medien zum Beispiel promoten, Nächstenliebe als globales Projekt. Ist noch nicht durchgekommen. Nee. Und deswegen glaube ich, dass es sehr, sehr langsam geht. Die Veränderung, die wir ersehnen, die wir auch denken können, die wir auch fühlen können. Es ist ja so, dass eigentlich fast jeder von uns seelisch und geistig die gegenwärtige Realität mühelos überholen kann. Also das heißt, in uns sind praktisch Utopien gespeichert. Arten und Weisen des menschlichen Zusammenlebens, die anständig sind, wo man den anderen wirklich achtet. Ich glaube, dass das alles kommt, aber es wird lange dauern, weil es kommt nicht über Institutionen, sondern es kommt über Menschen. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Bei mir sind zum Beispiel aus meiner Schulzeit ein paar Menschen hängen geblieben, weil sie als Menschen überzeugend waren. Nicht nur als Wissende, die uns Stoff beigebracht haben, sondern das waren Charaktere, das waren Menschen, mit denen man sich richtig beschäftigen konnte.
Ja, das ist bei mir genauso.
Ich glaube, das ist bei jedem so. Und deswegen, also die Veränderung, die wir ersehnen, die wir zu Recht ersehen, die wird kommen, aber sie wird kommen durch einzelne Menschen. Und je mehr einzelne Menschen es gibt, sozusagen, die in dieser Hinsicht wach werden, aufmerksam werden, an sich selber anfangen zu arbeiten, umso heller wird es und umso mehr Geistesgegenwart haben wir. Also ein dringender Bedarf, den wir gesellschaftlich haben, ist Geistesgegenwart. Und das heißt nicht nur schnell on the spot sein, wenn irgendwas läuft, sondern wirklich präsent sein. Mit allen Sinnesorganen, mit dem Erkenntnisvermögen und mit der seelischen Empfindungskraft. Aber das ist ein langer Weg. Es geht offenbar auf Erden hier alles sehr, sehr langsam.
Ich habe das Gefühl, dass dieser Weg etwas braucht, was die meisten Menschen daran abhält, es zu tun. Und zwar Entspannung, Tiefenentspannung, ganz entspannt den Tag zu leben. Ohne Muss, ohne Zwang und ohne diese Hektik und ohne diesen Stress, sondern in so einer Art Gleichmut mit sich selbst zu sein. Wie würdest du das definieren? Oder wie würdest du das sehen?
Also ich kann nur noch sagen, schön wär's. Das muss man aber lernen.
Darauf das muss man lernen. Da muss man hingewiesen werden.
Ja, deswegen habe ich zum Beispiel eben gerade gesagt, was wäre denn, wenn wir den Kindern auf der Schule das Meditieren beibringen würden? Und zwar jetzt meine ich nicht buddhistisch, asiatisch oder sonst was, sondern einfach nur still sein.
Bei sich sein, ne?
Bei sich sein, sich sammeln, sozusagen innerlich. Und dann Aufmerksamkeit nach innen aufmachen und einfach still sein. Loslassen. das ganze Ding loslassen.
Vielleicht kannst du das kurz mal für die das sehen, ein bisschen deutlicher erklären. Was meinst du mit Innensein, Innenschau, nach innen gehen? Wie kann man das hinkriegen? Was ist das Innen? Viele haben kein Gefühl dafür.
Dieses Gefühl muss man entwickeln. Das ist wie eine Pflanze, die wächst. Also zunächst, nehmen wir mal zum Beispiel an, jemand setzt sich hin und will jetzt meditieren. Setzt sich also irgendwie bequem hin. Also ich schlage einen nicht-asiatischen Weg vor, man setzt sich bequem hin, lässt alles los, sozusagen wird still, lässt auch den Körper los, fühlt sich selber im Körper und dann wendet man sich nach innen. Was erlebt man? Dunkelheit. Finsternis. Aber ziemlich große Finsternis. Also das heißt, der Raum, der da empfindbar wird, das führt man, der ist groß. Aber man sieht weder was, noch hört man was, sondern es ist einfach nur dunkel. Und da rein, ganz vertrauensvoll da rein, sich dem weiter öffnen, auch beharrlich bleiben in dieser Übung, dann kann man erleben, wie im Laufe der Zeit zum Beispiel plötzlich Kräfte sich regen im Inneren, die durchströmen den Körper und man fühlt die sehr deutlich. Und man hat dabei auch gleichzeitig das Gefühl, oh, that's really good. It feels really good. Mhm. Das heißt, den inneren Raum wahrzunehmen, ist eine Übung, die viele, viele Jahre verlangt von einem Menschen. Aber jetzt nicht Stress. Es geht ja nicht darum, was zu erreichen. Es geht sozusagen darum, sich selber wahrzunehmen und zu fühlen. Weil vielleicht kommen wir in unserem Gespräch auch noch auf das Menschenbild, auf die Vorstellung, die wir eigentlich von uns haben, wer wir eigentlich sind. Weil es gibt ja einen Kontext, in dem das Ganze sich abspielt. Warum sollen wir jetzt plötzlich in dieser...
Das ist ja der Verhinderer, das Menschenbild, das wir haben, ist ja der Verhinderer. Dann kommen wir mal ganz schnell dazu, was das Menschenbild ist, was wir haben. Das ist ja katastrophal im Vergleich zu dem, was wir dann finden, wenn wir uns selbst haben. Wie würdest du das Menschenbild sehen,
also,
was wir jetzt haben?
Wir sind im Moment, also sozusagen, was die öffentliche Akzeptanz des Menschenbildes angeht, natürlich auf den Spuren der Naturwissenschaften. Also das heißt, wir... Du und ich, die anderen Anwesenden, irgendwie hier, wir sind evolutionär hochentwickelte Primaten mit allen Eigenschaften, die Primaten auch haben.
Mathematische Algorithmen, jetzt ganz dreckig oder schlimm gesagt. Ne?
Also jetzt noch reduktionistischer.
Ja, sozusagen. Genau.
Nein, wir sind ja aus Fleisch und Blut und wir haben Eigenschaften, wir haben Triebe und Angewohnheiten. Also wir sind sozusagen höher entwickelte Tiere.
Ja.
Nur, wenn man uns im Kontext der Schöpfung sieht, also in Gemeinschaft mit den anderen Lebewesen, also die Salamander, die Kühe, die Albatrossen, was ist. Irgendwie fallen wir auf. Irgendwie haben wir Fähigkeiten und Kräfte, die weit über das hinausgehen, was die anderen Geschöpfe sozusagen neben uns hinbringen. Nichts gegen die wunderbaren Pyramidenbauten der Termiten. Das ist alles ganz großes Zeug. Oder die Ameisen, wie die sich organisieren. Oder die ganzen anderen Völker sozusagen, die den Naturgesetzen folgen und harmonisch in diesen Gesetzen schwimmen. Nur der Mensch fällt irgendwie auf und fällt irgendwie raus, weil er auch, glaube ich, als einziges Geschöpf imstande ist, natürliche Grenzen einzureißen. Diese Frage ist mir zum Beispiel gekommen im Zusammenhang mit meinen Grenzüberschreitungen, also diesen seelischen Grenzüberschreitungen durch die Psychedelika. Ich hatte damals den ganz deutlichen Eindruck, dass ich eigentlich ein Doppelwesen bin.
Also Doppelnatur?
Das, ja, eine Doppelnatur. Das ist sozusagen ein reflexives Ich-Bewusstsein, was interessanterweise immer anwesend ist. Die Räume kommen und gehen, die Menschen kommen und gehen, die Tage und Nächte kommen und gehen. Aber einer ist immer anwesend und der heißt ich. Das wird bei dir genau das Gleiche sein. Und das fällt ja auf. Als ich dann anfing, unsere geistige Tradition zu untersuchen, also das heißt, die Leute vor uns waren ja nicht blöder als wir, sie haben sozusagen nur anders gelebt in der ganzen Geschichte, bin ich darauf gestoßen, dass der Mensch als Doppelnatur ist ein wesentliches Element unserer geistigen Überlieferung. Und daran hängt sozusagen eine riesen Mythologie, die auch das Paradies einschließt und alle diese Geschichten. Und die ja, wie sagte mein Sohn heute, von den großen Playern sozusagen, die beherrschen da das Feld. Also die katholische Kirche oder die Buddhisten oder der Islam oder whatever. Aber wir leben ja in einer, was sozusagen den religiösen Kontext angeht, in einer wunderbaren Epoche, weil wir sind frei. Ja. Wir müssen Ungläubige weder fürchten noch töten. Wir müssen keine Asketen irgendwie sein. Unsere Erkenntnisfreiheit ist entfesselt. Wir sind frei als einzelne Menschen und zwar in einer Art und Weise. Sowas hat es vorher, glaube ich, auch noch nicht gegeben. Und das finde ich ganz, ganz großartig, weil es dem Einzelnen einen ungeheuren Spielraum gibt bei seinen Untersuchungen, also das, was ihm passiert. Und das Vorzufindende, also wenn man die spirituelle Tradition des Abendlandes sich anguckt, ist ganz groß. Zum Beispiel nehmen wir mal Jakob Böhme, das Menschenbild, was er entwickelt. sehr einfach zu machen. Der Mensch ist Zeit und Ewigkeit in einem Leib. Das heißt, das Wesen des Menschen ist ein unsterbliches Geistwesen, was jetzt für eine kurze Zeit in die Mysterien des Fleisches eingetaucht ist. Das ist ja die Erfahrung, die wir alle gerade machen. Und wir wissen ja auch alle, das ist nicht einfach. Mhm. Diese Art von Leben, gleichzeitig Tier zu sein und etwas ganz anderes zu sein, ist ziemlich schwer. Weil
den Tieren erhaben zu sein und doch Tier zu sein, ne?
Ja, also wir fühlen uns ja besser und größer irgendwie als die Tiere. Daher kommt ja auch diese unwahrscheinlich fühllose Brutalität, mit der wir gegen das Leben auf dieser Erde
gegen das
vorgehen.
Tier, ne?
Das ist ja in unserer Epoche, deswegen sind wir sind in einer großen Mutation. Also wir sind in einem Wandel, der die ganze Menschheit betrifft. Das ist ja das Grauenvollste. Man weiß ja auch zum Beispiel im Zusammenhang mit der ganzen Virenkrise jetzt, wir haben das ganze Ding getriggert. Also durch die Art und Weise, wie wir mit den Lebensräumen anderer Geschöpfe umgehen. Es entstehen plötzlich Nähen und Referenzen und Übergänge sozusagen, die eigentlich in der Natur so gar nicht vorkommen. Mhm. Und das Menschenbild, das heißt die Frage, wie begreife ich mich und wie muss ich dem entsprechend handeln? Oder lernen oder wie auch immer, ist etwas ganz Wesentliches. Die Naturwissenschaftler, die nun wirklich fast alles rausklamüsert haben, was die Menschen so ausmacht, bis in die Neuronen und die ganzen Geschichten, sagen uns halt, naja, es ist halt schon fantastisch, ist eine Art von Wunderwerk, eigentlich nicht richtig zu erklären, wie das Ganze überhaupt funktioniert. Und es bleibt ein Faktor X bei den Naturwissenschaftlern. Und dieser Faktor X ist das Bewusstsein, vor allem das Selbstbewusstsein. Also da gibt es ja sehr, sehr viele Anläufe, gerade auch aus den letzten Jahrzehnten, zu sagen, ja, auch das ist nur ein Epiphänomen. Mhm. Wenn so ein ganzer Körper dann mal lebt, dann produziert der irgendwie auch Bewusstsein. Und da liegt der, das ist der Punkt, das ist der Irrtum sozusagen, über den die Naturwissenschaften natürlich auch hinauskommen werden. Die sind nur sehr langsam.
Ne? Weil sie da noch ganz viele Schlösser vorhaben.
Ja, erstens das und zweitens die Methodik ist sehr langsam. Es wird eine These aufgestellt, die These muss verifiziert werden. Dagegen ist überhaupt nichts einzuwenden. Ich bin in keiner Art und Weise sozusagen Verächter oder Kritiker der Naturwissenschaft. Nur der gegenwärtige Stand ist so, der Mensch ist fast vollständig erklärt. Neulich habe ich zum Beispiel von einem Arzt gehört, was zum Beispiel nicht erklärt ist, ist der Mechanismus des Knies. Kein Arzt weiß, warum das richtig so funktioniert, weil es so unheimlich kompliziert ist. Und an diesem Punkt machen die Naturwissenschaften vorsichtig, ich bin jetzt mal sozusagen ganz neutral, vorsichtig und behutsam Halt, weil weitere Untersuchungen sind nötig, weitere Theorien sind nötig, um zu erklären, woher kommt dieses seltsame Selbstbewusstsein? Woher kommt das, was man die Innenperspektive nennt? Jeder Mensch erlebt die Welt aus einer Innenperspektive. Mhm. Was ist das? Und ich bin, weil ich kein Wissenschaftler bin, sondern Künstler und mich frei bewegen kann, also auch erkenntnismäßig dann halt drauf gekommen, naja, es gibt sozusagen viele, viele Aussagen über den Menschen in seiner doppelten Natur. Ich glaube auch, dass das wieder kommen wird. Ich glaube, dass wir uns im Laufe der Zeit, und man muss wirklich großzügig sein, wieder begreifen werden als Wesen, die tatsächlich sehr, sehr besonders sind, was uns nicht berechtigt, in irgendeiner Art und Weise Herrschaft auszuüben über das andere. Wir wären sehr gute Stewards, also Servants der Schöpfung, weil das Vermögen haben wir. Ja, wir können sozusagen wahrnehmen, wir fangen auch an zu verstehen sozusagen oder annähernd zu verstehen, wie ungeheuer komplex und lebendig die ökologische Wirklichkeit irgendwie ist. Ich glaube, wir könnten eine sehr, sehr gute Rolle spielen da drin.
Es gibt als auch Hüter der Schöpfung.
Als Hüter der Schöpfung.
Des Lebens. Und
ja,
so, des
das ganzen ist ja auch das, was Böhme zum Beispiel sagt. Mhm. Also der Mensch ist sozusagen berufen auf die Erde, um die Geheimnisse der Erde zu offenbaren, zu seiner Freude und Herrlichkeit. Nicht, um sie zu missbrauchen. Nicht, um sie in einer Art und Weise sozusagen auf den Machtsektor zu schieben. Also dass der, im Moment der Zustand ist ja geradezu obszön, den wir gesellschaftlichen Kulturen haben. Ja, dass die Leute, die am meisten Kohle haben, ganz oben sind. Also das ist, man kann vor lauter Kopfschütteln fliegt, dann machen wir der Kopf irgendwie ab.
Ja, und dass man den Politikern folgt, also dass man wirklich Gehorsam hat gegenüber diesen Politikern, dass man denen gehorcht. Man gehorcht ja nicht seiner Innenwelt. Man gehorcht ja nicht mehr der Welt, die ohne die Innenwelt ist, sondern auch nicht dieser einfachen Menschenwelt. Die jetzt nicht die Doppelnatur, die meisten wissen nichts über die Doppelnatur.
Nein, die meisten.
Sondern die das einfache Leben haben. Selbst die machen es ja nicht, ne?
Ja, es gibt natürlich bei den Menschen, die das einfache Leben haben, das muss man sofort dazu sagen, sehr, sehr viele Menschen, die nicht nur gutherzig sind, sondern auch sehr erkenntnisstark. Also mit denen man gerne zusammen ist. Das sind vielleicht Menschen, die keine Universität besucht haben oder so und die irgendwelche Berufe ausüben, wo der Akademiker dann sagt, naja, irgendwie Handwerker oder whatever. Ich habe sehr, sehr viele Menschen kennengelernt, ohne Bildung, die ganz großartig waren und von denen ich sehr viel gelernt habe. Mhm. Aber würde ich sagen, wenn es um diese Doppelnatur geht, ich halte das für etwas außerordentlich Wesentliches. Was ich vorhin sagte, jeder Mensch, der auf Erden atmet, ist Träger eines Geheimnisses. Dieses Geheimnis verbirgt sich in ihm selber. Wir sind zwar umgeben und durchstrahlt von der geistigen Welt, also von der spirituellen Welt, aber wir können sie nur sozusagen entdecken und empfinden in uns selber. Der Apfel ist auch eine Erscheinungsform des Geistes oder der Wald oder whatever. Aber wir sind in einer besonderen Position sozusagen, weil die Quelle in uns selber liegt. Gehen wir doch mal zurück zu dem Gedanken, man würde das den jungen Leuten beibringen. Mhm. Und man würde ihnen beibringen, dass jeder Mensch Träger eines Geheimnisses ist. Das würde zum Beispiel eine Art von grundlegendem Respekt in die Welt rufen. Man würde sich
und dass jeder den anderen entdecken möchte.
Ja, auch
automatisch.
Das. Geheimnisvoll. Es gibt ja, wie wir alle wissen, Menschen, die wirken relativ geheimnislos. Hm. Also da ist man eine Stunde mit denen zusammen, dann weiß man irgendwie, wie die ticken und was irgendwie los ist. Das ist natürlich in dem Moment der Fall, wenn ein Mensch keinen Zugang hat zu seiner seelischen Wirklichkeit, zu seinem inneren Leben, dann wird er in gewisser Weise verheimnislos. Das ist aber noch nicht das Ende vom Lied. Auch er wird noch sein blaues Wunder erleben, weil ich habe mich in den letzten Jahren viel beschäftigt mit den wissenschaftlichen Untersuchungen über Nahtoderfahrungen. Und da gibt es ja einen ganz berühmten Mann, Pim van Dommel, ein holländischer Professor, der jahrzehntelang...
Doktor.
Mhm. Genau. Der sich jahrzehntelang in den Kliniken beschäftigt hat mit diesen Erfahrungen und im Fazit seiner letzten großen Veröffentlichung, das ist ein Buch, das heißt Endloses Bewusstsein, sagt er, wir haben wahrscheinlich keine andere Wahl, uns irgendwie zu konfrontieren mit der Erkenntnis, dass die Geburt und das Sterben nur der Übergang sind von einem Bewusstseinszustand in einen anderen Bewusstseinszustand. Dann sagt er, was ich für einen Wissenschaftler großartig finde, diese Erkenntnis ist nicht neu. Sie gehört mit zum ältesten Wissen der Menschheit. Und langsam breitet diese Erkenntnis sich aus, dass wir also very special sind, und zwar nicht in einer dominierenden, machtvollen Position, sondern als Lebewesen auf der Erde. Er sagt, diese Erkenntnis wird unser Weltbild und unser Menschenbild grundlegend verändern. Mhm. Das ist auch das, was wir brauchen. Also weil, was ist das für eine Kultur, die Menschen hervorbringt, die vor anderen keinen Respekt haben? Die Frage kann man doch mal an die Pädagogik stellen, an die Kultur stellen. Wieso kommen Kinder aus der Schule, ob sie jetzt mittlere Reife machen oder Abi, ist ja völlig egal, und haben das Gefühl, sozusagen die Welt gehört ihnen, sie müssen nur alles flachlegen, was ihnen im Wege steht. Da merkt man, da fehlt etwas. Da fehlt das Herz der ganzen Geschichte. Auch das was den Menschen irgendwie angeht.
Auch die Verbindung zur Natur, zu allem.
Ja.
Zu allem halt.
Also da ist sehr viel Arbeit war
sich als Teil von allem zu, was man ja bei Böhme auch, aber das liest man auch bei anderen Mystikern, liest man das auch, dass wir halt mit allem verbunden sind und dass wir alles eigentlich gleich, also dass wir alles in einem Kern sind.
Ja, und gleichzeitig sind wir auch von allem abhängig. Mhm. Also die menschliche Freiheit. Ne? Viele Köpfe haben sich zerbrochen über die menschliche Freiheit. Unsere Freiheit liegt in der Erkenntnis. Da sind wir vollkommen frei und im Willen. Auch was den Willen angeht. Ansonsten sind wir so abhängig, wie ein Wesen nur abhängig sein. Von der Luft, vom Wasser, von allem.
Von der Sonne.
Von allem, was lebt, von den anderen Geschöpfen.
Ja.
Na, also wir sind wie Gulliver auf seiner Reise sozusagen mit feinen Fäden gefesselt, ne, an die Natur. Alles andere als frei. Aber unser innerstes Wesen ist frei. Bei Böhme zum Beispiel, wie heißt es so schön bei ihm? Am Willen liegt alles. Wo der Wille hin will, da muss Geist und Wesen nach. Und der Wille ist im Menschen frei. Das war ja auch damals der Skandal, dass ein Nicht-Kleriker und Nicht-Akademiker vor 400 Jahren solche Sachen rausgehauen hat. Mhm. Also die Gedankenpolizei, die lutherisch-orthodoxe, war da irgendwie sehr wach und haben gemerkt, oh, das geht jetzt gar nicht. Der gibt dem Menschen eine Freiheit, die uns nicht wirklich nützt.
Vielleicht erzählen wir das ganz kurz mal. Der Böhme war, das ist ja das Interessante, was mich ja auch sehr geflasht hat. Der Böhme war ein normaler Schuhmacher. Der hat ja auch mit.
Was heißt ein normaler Schuhmacher?
Der hat Schuhmachen gelernt. Ne?
Ja. War Handwerker, genau. Schuhmachermeister.
Und der war überhaupt nicht gebildet und man sagt, Grundschule, das war's.
Grundschule.
Und was auch immer Grundschule sagen, damals war.
Ja, und die Grundschule war damals gar nicht so schlecht. Da waren auch zum Beispiel die Anfänge schon von Latein, hat man versucht, ihnen beizubringen. Also die Anfänge. Aber er hatte so eine solide Grundschulbildung.
Und das war's. Also man fragt sich bis heute, wo hat der das Wissen her? Und die damaligen Kleriker, die waren fuchsteufelswild auf ihn, haben ihn ja völlig verketzert. Also er war ja der Ketzer für diesen einen Bischof in Görlitz. Ne? In Görlitz
der Oberpfarrer, das war nicht der Bischof, das war der Oberpfarrer.
Das war der Oberpfarrer und der hat ihn ja wirklich ziemlich schlimm behandelt, weil er solche Texte geschrieben hat.
Der Uhrfahrer wird viel beschimpft. Gregor Richter hieß der Mann. Der konnte gar nicht anders.
Der musste,
also,
ne?
Qua seines Amtes sozusagen musste er eingreifen, weil der fängt dieser schreibende Schuhmachermeister auch noch an, Gott mit der Natur in Verbindung zu bringen. Das geht nun gar nicht, was das christliche Menschenbild angeht. Das heißt, Böhme hat eigentlich eine Art von Ausbruch ins Freie vollzogen, und zwar in die Freiheit der menschlichen Erkenntnis. Es gibt bei ihm eine Besonderheit, über die er sich eigentlich ausgeschwiegen hat, aber es gibt doch ein paar Stellen in seinem riesigen Werk, wo man drauf kommt. Er war in einer besonderen Hinsicht begabt. Mhm. Das heißt, er hatte, findet man zum Beispiel in seinen Schriften, er hatte einen geistigen Führer. Nicht jemand, der vor ihm stand oder bei ihm in der Stube
war. Aus der geistigen Welt.
Sondern der von innen kam, in seinem Bewusstsein. Darüber schreibt er auch. Er schreibt auch gleichzeitig in einer rührenden Demut: Ich habe mir das nicht ausgedacht. Ich habe das nicht gelesen. Das ist auch nicht mein Verstand. Ich bin nicht klug, ich bin ein einfacher Mann. Aber es wird mir gegeben. Also das, was man Offenbarung nennt. Das macht die Quelle und den Kern seines Werkes aus. Auch die Böhme-Forschung. Das sind Philosophen, Philologen, steuern immer so ein bisschen um diesen Punkt irgendwie rum und sagen, großer Denker, hat ganz wesentliche Sachen gedacht. Ja, er war ein sehr, sehr kluger Mann und er konnte sehr, sehr scharf denken. Aber die Quelle dessen, was er geschrieben hat, lag ganz woanders. Ich habe gerade eine 3-Stunden-Radiosendung über ihn gemacht.
Die habe ich bei der Hinfahrt gehört.
Ja, die steht jetzt noch ein Jahr im Netz.
Die ist sehr gut.
Wo ich versucht habe, gerade diesen Punkt auch zu beleuchten. Also, dass man sozusagen ihn nicht missversteht. Nach dem Motto, das war irgendwie ein krauser Fantast, sehr sprachbegabt, das merkt man an seinen Sachen, hat ein ganz starkes Gefühl für die Sprache, für Rhythmen, für Vokale, wie er schreibt. Nein, bei ihm spielt noch was anderes mit. Und das finde ich insofern auch wichtig, weil wir sind doch in dieser Welt nicht allein, auch was die unsichtbare Welt irgendwie angeht. Also so dieses Gedrängel, was auf dem Planeten Erde stattfindet, kann man sich im Unsichtbaren nochmal vorstellen. Auch da leben Menschen. Es gibt viele, viele Berichte aus der Überlieferung sozusagen, wo das dargelegt wird, wo das erzählt wird. Wir Heutigen haben die Verbindung dazu eigentlich fast vollständig verloren, wie wir ganz wesentliches Wissen auch verloren haben, Wissen über den Menschen, auch Wissen über die unsichtbare Welt. Wir sind sehr, sehr gut, was Mathematik angeht, was Technik angeht, was Ingenieurswesen angeht. Wir sind auch sehr, sehr gut, was die Screens angeht und die ganzen schnellen Nachrichten. Aber wie stellen wir uns denn die geistige Wirklichkeit, aus der diese Realität emaniert, ausstrahlt, in der wir leben, wie stellt man sich das eigentlich vor? Wenn man diese Frage stellt, merkt man, ja, eigentlich stellen wir uns das gar nicht vor. Wir wissen da nichts mehr.
Wir stellen nicht mal die Frage, ne?
Nein, wir sind da in der Hinsicht richtig doof geworden. Also Analphabeten. Wir sind sehr, sehr gut in technologischen Schwergewichten. Das ist fast titanisch, also was wir da alles machen können. Aber dass uns das nicht wirklich glücklich macht, merken wir mittlerweile auch. Aber was wesentliches Wissen angeht, über sich selbst, was ist denn die Seele des Menschen? Ja, ist das jetzt so ein rosa Ballon, der ist irgendwie hier drin und wenn der Körper stirbt, blub, schwirbt er so ab? Was ist das? Die Seele des Menschen, das sind die Kräfte, die ihn bewegen. Das sind seine Eigenschaften. Die Art und Weise, wie er in der Welt ist. Ist er heiß oder kalt? Ist er ein scharfer, verstandesmäßiger Typ oder ist er mehr ein empfindsamer Typ? Welche Begabung, welche Fähigkeiten hat er? Das ist die Seele des Menschen. Das sind diese ungeheuren Kräfte, die unser Leben gestalten.
Die bringt er quasi mit, wenn er in den Körper geht.
Ja, natürlich. Es gibt auch sehr interessante Aussagen darüber. Sozusagen jeder Mensch, wenn er hier geboren wird, kristallisiert bestimmte Kräfte an sich, die seiner inneren Musik entsprechen.
Zieht es an, ja, stimmt.
Ja, ja, ja. Die seiner inneren Musik entsprechen.
Er kann sich gar nicht dagegen wehren, sie auszubauen, ne, seine Fähigkeiten.
Nee, das ist irgendwie so. Es kann natürlich auch passieren, dass sozusagen Seelenkräfte am Werke sind einem Menschen, die nicht so nett sind. Also irgendwas schwer Traumatisiertes, Hasserfülltes oder Niedriges, Gemeines. Das ist alles Seele. Das ist alles die Seele des Menschen. Und wir sehen das zum Beispiel auch, jeder von uns weiß das, wie schwer das ist, manchmal sich auf die Reihe zu kriegen oder sich dahin zu kriegen, wo man eigentlich handeln will. Bei den Sufis heißt es zum Beispiel die Seele. Also das heißt, dieses Meer von Kräften muss man dressieren. Das heißt, das Ich, das innerste Ich, soll lenken und herrschen über diese Kräfte. Das ist bei uns noch gar nicht angesagt. Also vielleicht irgendwie in ein paar Jahrhunderten oder ein paar Jahrtausenden wissen Menschen, dass das so ist. Und dass das, was in diesem kurzen Erdenleben, diese Ewigkeitssekunde, die wir hier sind, geschieht, dass wir uns selber eine Gestalt geben. Bei Böhme, dieser ganz einfache Satz, machen wir einen Engel aus uns, so sind wir das. Machen wir einen Teufel aus uns, so sind wir das auch. Das heißt, diese ungeheure Aufführung, an der wir teilnehmen. Jedem Menschen wird ja hier wirklich sehr, sehr viel geboten. Also nicht nur Planet, Natur, Blick in den Kosmos, whatever, die ganzen Lebewesen, sondern Liebe, Freude, Trauer, Schmerz, Verlust, Gewinn, Arbeit. Das ist ja ein ungeheures Theater, was jeder Einzelne erlebt. Das ist doch nicht for nothing, sondern das ist sozusagen der Parcours, auf dem wir uns gestalten. Werden wir am Ende unseres Lebens bitter und salzig und finden alle scheiße, besonders die Jugend? Also was ist in uns, wie gestalten wir uns? Und die Sufis sagen, die Erde ist das Tal, in dem die Seelen gemacht werden. Und bei Böhme findet man einen schönen Satz, der heißt, was du all hier aus dir machest, das bleibest du in Ewigkeit. Das heißt, es steht offenbar für jeden Einzelnen sehr viel auf dem Spiel. Und wir wissen es nicht. Wir leben in einer so idiotisierten Kultur. Also man muss das aber wirklich mal sagen. Also ich gehe in den Supermarkt und sehe 35 Joghurtsorten, da gehe ich doch gleich wieder nach Hause. Das ist doch eine Großraumirrenanstalt. Ja, was läuft hier eigentlich? Neulich habe ich einen Essay gelesen von irgendeiner wunderbaren Publizistin, die sagte, was bietet denn unsere Gesellschaft den Menschen an Freuden eigentlich an? Tja.
Die Oper.
Ja, das wäre ja noch schön.
Sind die Bilder, das Gemälde, die Skulpturen.
Von denen
da haben wir es
eigentlich nur gebildete Schichten, die sogenannten gebildeten Schichten Gebrauch machen. Im Wesentlichen läuft sich das Angebot auf Konsum.
Und
noch eine Jacke, noch eine Hose.
Titi-tainment.
Ja, sowas. Wie heißt das?
Titi-tainment.
Ja,
also Dschungelcamp.
Ein unglaublich niedriger Level, der auch eigentlich für jeden fühlenden und denkenden Menschen immer wieder eine Art von Kränkung oder Beleidigung darstellt. Das ist
so. Im Grunde ist es das.
Ich glaube, viele Menschen. Ja, neulich habe ich eine Schweizer Philosophin gehört, die sagte, die Zustände sind doch eigentlich obszön, in denen wir leben. Und nun sieht man ja, was unsere kulturellen Entwicklungen angeht. Nehmen wir nur mal Europa zum Beispiel. Offenbar findet das Ganze statt in Wellenbewegungen. Also das heißt, es gibt ein Downward Movement, wo etablierte Formen oder errungene Niveaus oder errungene Werte zerfallen, sich auflösen. Da wird es ziemlich finster, meistens fließt dann auch wieder Blut und Territorialkämpfe und diese ganze Scheiße. Und dann geht es nach Jahrhunderten plötzlich wieder nach oben, plötzlich entstehen wieder schöne Sachen. Man muss sich zum Beispiel klar machen, nach der großen Pest im 14. Jahrhundert kam die Renaissance. Und wir sind, wenn man diese Wellenbewegung anguckt, offenbar at the bottom of the pit. Also wir sind gerade ganz unten. Aber schon nach oben. Ich habe zum Beispiel in meinem Leben das Gefühl, dass es immer heller wird in der Welt. Dass wir immer mehr sehen. Unter anderem auch das ganze Schreckliche.
Ne? Also, wir sehen alles mehr.
Ja,
alles. Wir gucken auf alles. Wir betrachten alles. Ja.
Und ich empfinde mich da sozusagen als einer von den Millionen oder Milliarden Menschen, sozusagen, die in dieser Entwicklung sind. Ich habe immer das Gefühl gehabt, eigentlich steuern wir einen guten Weg. Im Großen, der uns auch aus dieser Misere rausführen wird. Also wo man sich fast schämt, ein Mensch zu sein. Ich glaube sowieso, dass wir uns in einer Mutation des Menschheitsbewusstseins befinden. Ich weiß nicht, ob Jean Gebser dir ein Begriff ist oder Teilhard de Chardin.
Teilhard de Chardin, ja.
Ja, also eigentlich Seher, die schon vor dem Zweiten Weltkrieg, die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen ist auch eine interessante Phase, muss man eigentlich auch noch drauf zu sprechen kommen, gesehen haben, wir mutieren, wir machen einen Sprung. Die Achsenzeit ist dir ein Begriff, Karl Jaspers, also das heißt Buddha taucht auf, Platon taucht auf, Jesus taucht auf. Jetzt kommt der nächste Sprung. Rudolf Barrow hat sich sehr darum gekümmert. Also es gibt doch diesen wunderbaren Text von ihm, Logik der Rettung, den man unbedingt auch mal wieder hervorholen muss, weil Barrow sagt, die Neugründung der Gesellschaft kann nur auf tiefen Kräften der menschlichen Seele beruhen. Und das ist zum Beispiel auch meine Vision oder mein Gefühl für a betterment, also eine Verbesserung unserer gesellschaftlichen kulturellen Verhältnisse. Je mehr Menschen anfangen sozusagen zu begreifen, dass sie selber ganz wesentlich sind. Wenn es einem Menschen gelingt, sein Umfeld, seine Familie, seinen Beruf, was immer er zu tun hat, sein Netzwerk, ohne Lüge, ohne Gewalt, aufrichtig und liebevoll zu betreiben, das ist was. Selbst wenn kein Mensch davon weiß. Zum Beispiel, als ich nach Berlin kam, zurück aus London, 1968, ich hatte 3 Jahre in London gelebt, war hier der Sozialismus angesagt, in meiner Generation. Also ich kam nach West-Berlin und die besten Köpfe, die wirklich brillanten Denker, waren alle mit dem Sozialismus beschäftigt. Also gesellschaftliche Veränderungen sozusagen, ausgehend von Marx und Lenin, so wie das in der DDR nicht so gut gehandhabt würde. Die hatten alles Gefühl, wir können das irgendwie noch viel besser. Und ich kam sozusagen aus psychedelisierten Verhältnissen zurück und wusste eines, und das wird nicht funktionieren, weil das Menschenbild stimmt nicht. Der Mensch ist keine Knetmasse, die man zu einem guten sozialen Menschen formen kann, von außen, durch Pädagogik. Nein, der Mensch ist ein geistig freies Wesen. Und wenn man dem nicht Rechnung trägt, muss eine Gesellschaft kollabieren. Zum Beispiel
der ist noch wild, der Mensch ist irgendwie noch wild, oder?
Ja, das auch, so kann man das auch sehen. Und wenn man sich zum Beispiel die melancholischen, traurigen Verhältnisse in der DDR anguckt. Ich hatte Freunde in der DDR, ich hatte sogar einen Mentor in der DDR, ein älterer Mann sozusagen, der mich eine Zeit lang gecoacht hat und mir sehr geholfen hat. Die frustrierte Melancholie, die diese Gesellschaft durchdrungen hat damals, das ist natürlich eine Folge, weil die Menschen waren unfrei im gesellschaftlichen Leben. Es gab keine Spontanität, keine Kreativität und was weiß ich, sondern alles musste nach Plan und das hat nicht funktioniert. Und ich habe, als ich auf diese Situation hier in Deutschland traf, habe ich gedacht, naja, okay, gut, das wird jetzt noch eine Weile dauern, weil so wird es nicht gehen. Ich glaube, dass das Niveau, auf dem wir leben, sich in dem Maße verbessern wird, wie die Einzelnen sich Mühe geben mit ihrem eigenen wirklichen Leben. Zum Beispiel gab es auch in den Ende der 60er so eine Phase, in die Fabriken gehen, Propaganda machen, also für die ganze. Und ich habe irgendwie gedacht, nee, ich war da irgendwie konfuzianisch. Ich habe irgendwie gedacht, erstmal das eigene Haus in Ordnung bringen. Und das eigene Haus heißt die Familie, die Freunde, die eigene Arbeit.
Und sich selbst natürlich.
Und sich selbst, das heißt in Ordnung bringen. Das heißt daran wirklich arbeiten, dass es gut ist. So gut, wie man nur kann. Hm. Zum Beispiel auch, man stelle sich mal vor, die ganzen Leute hier, die arbeiten, unsere werktätige Bevölkerung in den Abteilungen, in den Fabriken, sonst wo, würden jeden Morgen antreten mit dem Willen und dem Bewusstsein, heute so gut wie irgend möglich. Ich habe vor ein paar Jahren, stand mir das Maul offen, ich war bei meiner Frau und sah fern. Und da war ein Unternehmer, wurde irgendwie interviewt in irgendeiner Talkshow. Und zwar war das, glaube ich, der Chef einer Firma, die stellen Industrieöle hier, Liquimoli.
Liquimoli, ja, gibt's.
Dieser Mann, der sagte Sachen, wo mir der Mund offen stand. Der sagte, wissen Sie, wir arbeiten und alle, unsere ganze Firma, wir sind ein paar hundert Leute, im Zeichen der Nächstenliebe. Wir versuchen, alles, was wir tun, so gut zu tun, wie wir das irgendwie können. Auch die Kommunikation untereinander in den verschiedenen Abteilungen, was wir machen. Und Sie glauben nicht, sagte er, was das für eine Energie ist. Die Leute kommen gerne zur Arbeit morgens. Das ist doch nicht schwer, sowas nachzuahmen.
Nein, überhaupt nicht.
Ich frage mich manchmal, ne, wieso kommen da nicht mehr Leute drauf? Also das heißt, es sind Potenziale da in uns Menschen, die für mein Empfinden auch wach werden. In den Jahren und Jahrzehnten, die kommen. Oder sagen wir, in den Jahrhunderten, die kommen. Also ich sehe in keiner Art und Weise irgendwas zum Verzweifeln oder irgendwas spielen. Mhm. Nur, wir müssen aus diesem Zustand der Blödheit raus. Also der Unwissenheit. Dieses geistigen, spirituellen Analphabetentums.
Ja. Wir haben, also Kinder gehen in die Schule, vorher in den Kindergarten, dann in die höheren Schulen und so weiter. Da wird immer irgendwie so eine Bildung beigebracht. Von außen kommt etwas in mich rein, von außen kommt etwas in mich rein. Ich denke, was wäre, wenn diese Kinder verstehen würden, dass etwas schon in ihnen drin ist, das gar nicht befreit werden muss, sondern das schon da ist, dass ich nur zur Entfaltung, zur Menschwerdung brauche, um daran zu reifen und dann zu sein. Ja. Was das bringen würde, das stellen wir ja nie, diese Frage.
Nein, die Kinder brauchen
Wir haben keine Bildung dafür.
Ja, die Kinder brauchen natürlich Lehrer, die ihnen das klar machen. Ne? Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel mitkriege, dass unser Schulsystem so zerrüttet ist, dass jetzt Quereinsteiger sich plötzlich vor Klassen hinstellen, die unterrichten, denke ich, oh shit, aber das ist nur die gegenwärtige Situation. Wir sind noch lange nicht am Ende der Straße. Wenn man den Kindern dieses Wissen mitgeben würde, das würde auch eine starke Auswirkung haben auf das eigene Selbstbewusstsein.
Ja.
Und es würde auch zu wechselseitigem Respekt führen. Hm. Wenn ich weiß, dass der andere nicht einfach nur ein hochgezüchteter Primat ist, sondern genauso ein Geheimnis, wie ich mich selber irgendwie empfinde, dann ist man von Natur aus respektvoll. Was würde das in der Arbeitswelt anrichten, wenn diese Empfindungskraft, sozusagen dieses Wissen in unsere gesellschaftliche Realität eindringt? Das sind alles Sachen, die werden kommen. Ganz sicher. Es ist die Zeitfrage, muss man nicht stellen. Es kann ja auch möglicherweise noch weitere 2000 Jahre dauern. Also wenn man sich irgendwie klar macht...
Aber wir haben gar keine Chance, da nicht hinzukommen.
Denke ich auch.
Also wenn die Menschheit sich nicht selber zerbombt, sag ich mal, dann haben wir gar keine Chance, nicht diesen Bewusstseinsschritt zu machen. Das haben wir nicht, das glaube ich kaum.
Dass die Menschheit sich nicht zerbombt, ist etwas Unerklärliches. Also schon seit 1945, seit Nagasaki und Hiroshima. Weil da haben wir einen Punkt erreicht, wo wir sozusagen die vollkommene Selbstzerstörung bewirken können, ohne zu wissen, ob wir uns irgendwie daran hindern können. Also, und dass das nicht passiert ist,
ist eigentlich ein Wunder, ne?
Führe ich auf das Wirken Vishnus zurück. Es gibt in der hinduistischen Götterwelt gibt es eine Trilogie, Brahman, Shiva und Vishnu. Und Vishnu ist der Allerhalter, der alles, was ist, erhält. Und es ist eine Kraft am Werke irgendwie, auch wenn man sich das anguckt, die Kuba-Krise und diese ganzen Pitpoints, wo es hätte schiefgehen können. Es ist nicht schiefgegangen, man kann nur beten sozusagen, dass es weiter nicht schiefgeht. Übrigens zum Beten. Beten ist nicht irgendwie fromm, da irgendwas herdenken. Beten ist geistiges Handeln. Man kann es lernen, man muss es lernen, ist nicht so einfach, aber man handelt im Geistigen. Wenn man zum Beispiel für jemanden oder für was anderes sich einsetzt. Das ist alles, glaube ich, ein Wissen, was uns wieder zukommen wird in der Zeit, die vor uns liegt. Mhm. Ich habe manchmal das Gefühl, also auch an dem Drogenbuch kommt das ab, ich bin ein bisschen zu schnell, ich bin ungefähr ein halbes Jahrhundert zu schnell in dem Ganzen. Aber solche Menschen gibt es ja viele. Ich bin ja nicht der Einzige.
Ja,
ich habe in allen Kulturen, ich war in Japan, ich war in Amerika, ich habe wunderbare Menschen getroffen, von denen man das Gefühl hat, die kommen schon aus dem 4. Jahrtausend eigentlich und machen jetzt hier ihre Arbeiten und setzen ihre Zeichen und machen ihre Kunst oder ihre Musik oder whatever. Das heißt, wenn ich mich so reden höre, habe ich eigentlich eine ganz fröhliche Perspektive. Trotz Krise, whatever that may be, oder so.
Ich habe, als ich mich jetzt ein bisschen mit Jakob Böhme beschäftigt habe, da habe ich etwas ganz Interessantes, glaube ich, herausgelesen oder herausgehört. Ich glaube, du kannst mich bestätigen oder du kannst sagen, boah, nein, das stimmt nicht, das musst du so sehen. Okay. Ich glaube, dass Jakob Böhme versucht hat, nicht nur Christus, sondern auch den biblischen Gott und das Christentum von seinen Krallen zu befreien und es weiterzumachen. Weiterzumachen im Sinne von, was er ja auch sagt, ich sage das jetzt mal in meinen Worten, in der Bibel, in der christlichen Kirche wird dir gelehrt, wer Jesus ist. Aber du musst zu deinem eigenen Jesus finden. Du musst den Jesus in dir wecken. Du musst den Jesus in dir leben lassen. Ist das so? Ja, das ist Jakob Böhme, ne?
Es geht bei ihm noch viel, viel weiter.
Das geht, ja. Und also damit sprengt er eigentlich das Christentum, ne?
Ja.
Also er sprengt es richtig.
Die Lehre, die Dogmen des Christentums hat er gesprengt.
Ja.
Wenn man an seine Schriften rangeht und die ganze christliche Begriffswelt, die er auch verwendet, wenn man das sozusagen ein bisschen wegnimmt, also wie so ein Schleier darüber liegt, dann merkt man, das Universum, was er sieht, ist vollkommen anders.
Das ist viel größer.
Und es ist auch nicht so, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist.
Gott ist viel größer in dem, was er beschreibt und viel natürlicher.
Viel größer. Jesus Christus ist ein großer Lehrer, ein großer geistiger Lehrer. Wenn man sich zum Beispiel das Neue Testament anguckt, die Sachen, die Christus gesprochen hat oder gesprochen haben soll, das ist jemand, der sagt, jemand hat mich geschickt. Ich bin hergekommen, um euch bestimmte Dinge klarzumachen. Das ist ein geistiger Lehrer. Und er spricht auch sozusagen von dem, der ihn geschickt hat, als vom Vater. Wer immer dieser Vater
ist. Ja, er sagt nicht Gott, sondern Vater. Ne?
Ja, er sagt der Vater. Er sagt nie Gott in der ganzen Geschichte. Das ist eigentlich eine ganz klare Sache. Das ist, als wenn hier plötzlich ein großer geistiger Lehrer auftaucht in unseren Kreisen, der sagt, ja, ich habe euch ein paar Dinge jetzt irgendwie aufzudröseln und ein paar Dinge irgendwie klarzumachen. Mich hat jemand geschickt und ich hoffe, dass ihr das checkt, was ich hier gerade euch übermittle. Und das Christentum ist ja eine Machtkonstellation. Das ist ja ein Seelenstaat mit allem, was dazugehört. Genau wie der Islam ein Seelenstaat ist. Und auch da nicht den Stab darüber brechen. Für Hunderte von Millionen von Menschen sind die großen Religionen der einzige Halt, den sie seelisch haben. In dieser Wüste der Unwissenheit. Da ist nichts dran zu verurteilen, da ist nicht drüber zu spotten, da hat man nicht drauf runterzugucken. Das muss man einfach so nehmen, wie das ist. Es freue sich jeder, der sich frei bewegen kann. Man kann auch als Mensch in eine Situation kommen, wo die eigene Frömmigkeit das Einzige ist, was einen rettet. Ja, und man ist Christ und man geht in die Kirche, das ist alles vollkommen in Ordnung. Also man muss jede Form von Arroganz in der Betrachtung dieser Dinge irgendwie ablegen. Das hilft nicht wirklich. Aber wenn man sich jetzt wieder dem Böhme zuwendet, es ist ja noch gar nicht richtig ausgelotet, was er alles eröffnet hat. Also nehmen wir nur mal diesen einfachen Satz, den ich am Anfang sagte, der Kosmos als Leib Gottes. Ja, da guckt man doch plötzlich den Baum und die Eidechse und die anderen Sachen irgendwie ganz anders an, mit ganz anderen Augen. Und dann gibt es von Heinz Hennejahn, dem großen Dichter, der in Hamburg gelebt hat, eine wunderbare Passage. Der heißt, die Elefanten sprachen und Gott schuf die Elefanten nach seinem Bilde. Die Leoparden sprachen, Gott schuf die Leoparden nach seinem Bilde. Die Salamander sprachen, Gott schuf die Salamander nach seinem Bilde. Ja, da wird's doch lustig. Also da wird's doch weit. Mhm. Da kommt man doch sozusagen aus diesen relativ engen Vorstellungen, die die Dogmen der Religion sozusagen uns versuchen wollen zu vermitteln, mit dem Beisatz sozusagen, das ist es. Da kommt man doch in freie Gefilde und außerdem fängt man wieder an zu staunen, weil...
Ja, und das Ebenbild ist verschwunden.
Ja.
Da die Kultur ist weg, die ist einfach zerschmettert.
Ja, man hat ja auch sozusagen das Altes Testament, der Mensch ist geschaffen als Ebenbild Gottes, das hat man irgendwie missverstanden. Ich glaube, was damit gemeint ist, ich bin sogar ziemlich überzeugt davon, was damit gemeint ist, ist unser inneres Wesen. Bei Böhme wird nicht müde, das zu sagen. Du bist Gottes Bild, Wesen und Eigentum. Damit meint er den inneren Menschen. Es gibt ja diese Begrifflichkeit in der christlichen Tradition, der äußere und der innere Mensch. Der äußere Mensch ist in der Zeit aus Fleisch und Blut und auch der Zeit unterworfen, muss vergehen. Der innere Mensch gehört zur Ewigkeit. Und also Böhme wird noch in 2000 Jahren, wird man sich noch mit ihm beschäftigen.
Weil ich glaube
so,
auch.
Ja, weil der Kerl ist so riesig und da ist so viel runtergekommen, also durch ihn. Und sein sehr kurzes Leben, 49 Jahre alt, der hat ein 4000-seitiges Druckwerk hingelegt. Und das nicht medial entstanden ist, nach dem Motto, plötzlich kriegt er den Schreibrausch und schreibt dann Ecriture Automatique oder irgendwie sowas. Nein, nein, nein. Es ist alles äußerst reflektiert und auch wunderbar geformt von ihm sprachlich.
Der hat ja auch einige Zeit aufgehört zu schreiben, als das erste Mal...
Ja, als sie ihm Schreibverbot erteilt haben.
Genau.
Also nach seinem ersten Text sozusagen wurde die lutherische Orthodoxie, also die Bewusstseinskontrolle, die Gedankenkontrolle aufmerksam, dann haben sie ihm das Schreiben verboten. Und nun war dieser Mann so, das ist auch irgendwie rührend, anrührend, das zu beobachten, er hat dann aufgehört zu schreiben. Obwohl das innere Feuer brannte und er weiter schreiben wollte. Er hat sich dran gehalten, also an das, was die Obrigkeit gesagt hat. Und dann kamen auf ihn zu Menschen, die sein erstes Buch gelesen hatten und haben ihm gesagt, du musst mit deinem Funde wuchern. Du musst weiterschreiben. Das geht nicht, dass du hier jetzt sitzt und den Mund irgendwie zumachst.
Und sein erstes Buch wurde ja heimlich gedruckt.
Ja.
Also er wusste das nicht mal mehr. Er hat das einigen Leuten gegeben zum Lesen und die haben
Es wurde ja nicht gedruckt, per Handschrift abgeschrieben.
Ja.
Also gedruckt worden zu Böhmes Lebzeiten zwei winzig kleine Schriften, die er 1602, zwei Jahre vor seinem Tod geschrieben hatte. Kein Buch wurde gedruckt. Er selber hat das teilweise verhindert.
Ja, ja, der wollte das nicht.
Der schlesische Adel hat ihn damals unterstützt. Das waren, muss man sich klar machen, die waren deswegen so wichtig, weil die waren politisch und religiös unabhängig. Das waren Lutheraner, aber die gingen nicht in die Kirche. Damals gab es auch schon diesen wunderbaren Begriff, diese Metapher der inneren Kirche. Also, dass ein Mensch muss nicht in ein Steinhaus gehen, um da Gott irgendwie zu finden, sondern die innere Kirche, jeder Mensch ist sozusagen Mitglied der inneren Kirche. Und seine Freunde und seine Gönner auch, die versucht haben, ihn zu unterstützen, sagen, du komm, wir haben die Kohle, wir drucken das ganze Zeug. Und er hat gesagt, nein. Weil irgendwie wusste er, dass er auch zu früh kam, für viele. Zweitens wollte er natürlich nicht wieder in die Situation geraten, dass ein gedrucktes Buch erscheint sozusagen, oder jetzt plötzlich das erste gedruckte Buch.
Er wollte nicht auf den Scheiterhaufen landen.
Ja, weil es wurden zu der Zeit wurden noch Leute verbrannt in Bayern und andersweit. Und Giordano Bruno 1600 auf dem Scheiterhaufen bei den Katholiken. Also das heißt, eine mörderische Zeit irgendwie auch. Und er hat mit Himmelsfügung und durch eigene Klugheit sich sehr, sehr bedeckt gehalten. Eigentlich sein ganzes Leben. Er war aber, als er wieder anfing zu schreiben, dann auch einverstanden damit, dass seine Sachen kopiert und weitergereicht wurden. Was Böhme begleitet, ist auch etwas sehr, sehr Schönes, das es in unserer Zeit eigentlich fast gar nicht mehr gibt. Der heilige Ernst. Außerordentlich wohltuend. Der heilige Ernst. Da tritt einem jemand gegenüber, der macht ernst. Aber nicht in zwanghafter Art und Weise, sondern in liebevollster Art und Weise. Es gibt zum Beispiel einen Satz, der einem auch sehr, mir sehr geholfen hat, auch im Verständnis von Menschen, im Umgang mit Menschen. Der heißt, in allen Menschen liegt das Himmelsbild, aber im einen lebt's, im anderen ist es unlebhaft. Da haben wir das Drama, weil das ist unsere Situation. In allen Menschen liegt das Himmelsbild.
Das stimmt, das hast du gut umgebracht.
Aber einige kriegen es ihr Leben lang einfach nicht mit.
Nee.
Na, also es gibt auch in den Thomas-Evangelien, glaube ich, in den apokryphen Schriften, gibt es einen Satz von Jesus, der heißt, leer sind sie in die Welt gekommen, leer gehen sie wieder hinaus. Das sieht man ja auch jetzt zum Beispiel in unseren aufgeheizten gesellschaftlichen Phasen, wie manipulierbar Menschen sind, wie beeinflussbar.
Extrem.
Ja, jetzt laufen sie ohne Aufforderung schon alle mit Atemschutzmaske rum. Na, also, und man weiß ja überhaupt, aber das liegt auch an unserer medialen Kultur. Das ist eine systematische Entwertung auch des menschlichen Erkenntnisvermögens. Wir werden doch nur an den unteren Chakras gekitzelt die ganze Zeit. Das ist so fürchterlich. Ne? Und ist auch klar, man kann sozusagen auch niemandem vorwerfen, dass er irgendwie bestimmte Sachen nicht weiß. Aber ja, so unsere Kultur ist so. Mhm. Ja, ein Leben als Konsument. Da muss man sich ja eigentlich schämen. Stell dir mal vor, es gibt sowas wie einen Himmel. Können wir ja ruhig mal annehmen. Da kommt man rüber und sagt, was warst du?
Ja, ich war Konsument.
Hab's irgendwie gekonnt. Ja. Nein, das ist... Und ich glaube, dass viele, viele, viele Menschen, die heute leben, ähnlich empfinden wie der Gesprächsfluss, dem wir jetzt gerade beiwohnen. Mhm. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt besonders klug oder so. Ich finde mich zum Beispiel eigentlich einen total normalen Menschen. Mhm. Mit ganz normalen Fragen. Irgendwann kommt man auf wesentliche Fragen. Und das Großartige finde ich, wir sind in einer tollen Situation. Wir können in Ruhe suchen. Wir müssen auch jetzt nicht sofort Ergebnisse preisen. Aber was ich zum Beispiel wichtig finde, also ich persönlich wichtig finde, der Alltag. Der Alltag ist es. Sind wir denn in unserer Arbeit wirklich gut? Also geben wir uns wirklich Mühe? Sind wir mit den Kollegen wirklich gut? Also respektieren wir uns gegenseitig? Helfen wir uns auch, wenn es Not tut? Strahlen wir diese Atmosphäre aus? Und da ist so viel zu tun, so viel zu machen und so viel möglich. Also kann man sich eigentlich nur total freuen. Man muss natürlich immer die Realitäten gleich mitdenken. Großteil der Bevölkerung ist durch die Pharmaindustrie total verseucht.
Und auch durch die Lebensmittelindustrie.
Durch die Lebensmittelindustrie und die Pharmaindustrie. Mhm. Also ich treffe oft Leute auf der Straße, wo ich sehe, oh, die sind schwer gedopt. Die sind gar nicht mehr richtig wahrnehmungsfähig.
Sediert, ne?
Ja, sediert. Und die, ich weiß nicht, ob du den Begriff verwendet hast in einem Essay, die Salutogenese.
Salutogenese, ja, in meinem letzten Tagesdosis.
Ja.
Über die Corona-Krise, habe ich denn das medizinische...
Genau, da kam dieser wunderbare Griff denn vor. Also, dass man den Menschen deutlich macht, wie stark sie selber sind. Also, wie sehr sie sich selber auch helfen und heilen können. Dass sie nicht abhängig sind davon, dass irgendein Arzt ihnen ein Medikament gibt oder so Geschichten. Ich glaube, wir sind auf dieser Ebene und auf vielen anderen in einem totalen Umbruch. Und,
Also, ich habe da beschrieben... weil ich das für einen völlig falschen Weg halte. Die Medizin hat den Weg der Pathogenese gegangen, ist den pathogenetischen Weg, hat immer den Erreger gesucht. Ja. Und es gibt andere, die haben aber leider nicht den Wettbewerb damals gewonnen. Die sagten, wir müssen den Menschen gesund erhalten. Und das heißt, wir brauchen einen präventiven Lebensstil zur Gesunderhaltung. Und nicht, wir machen, was wir wollen, dann werden wir krank und dann finden wir den Erreger und dann basteln wir da irgendein Medikament rein, der dann angeblich diesen Erreger da vernichtet. Sondern wir brauchen eine Lebensweise, die uns gar nicht erst krank werden lässt, die uns total vital gesund. Ja. Aber dann hätte man ja auch einen Zugang viel einfacher zu seinem Geist. Das sage ich mal in meiner Theorie.
Ja, natürlich.
Der wäre viel, viel wacher.
Ja,
und wir wären viel anfälliger. Positiv anfälliger für die geistige Welt.
Ja, und nehmen wir doch mal einen Moment an, wir hätten jetzt in den Mainstream-Medien, also den ganzen überregionalen Sachen, die wir haben, jeden Tag Hinweise zur Stärkung des Immunsystems. Ja. Wie musst du leben, wie musst du dich jetzt ernähren, sozusagen in dieser Krisenphase, weil du hast Heilkräfte in dir, also isst bestimmte Sachen, vermeide, hör auf mit deinem ganzen Tablettenzeug irgendwie. Es kommt nicht ein Text in der Hinsicht.
Lache ein bisschen, hab Spaß.
Ja, hab
sei
Spaß.
Sei mit guten Leuten zusammen.
Ja, und vor allem vergiss das Meditieren nicht.
Ja, ja. Ja,
entspanne dich, irgendwie sammel deine Kräfte. Mhm. Ist mal ganz gut, diese Atempause. Du musst morgen nicht ins Büro, wo der schreckliche Chef irgendwie dich wieder durch die Gegend hetzt oder so. Mir fehlt das total. Warum weist man die Menschen nicht auf ihre Stärke hin? Also auch in so einer Krise. Ne? Das fehlt. Und das ist natürlich auch wieder, das gehört zur Gegenwartskultur, weil... Die ist dem Menschen nicht wirklich freundlich gesonnen. Also was soll denn das mit dem ganzen Konsumangeboten? Das bringt doch niemanden weiter. Das hilft uns doch nicht wirklich. Also das wissen wir auch. Auch die Rolex-Armbanduhr macht uns nicht wirklich glücklich.
Nee,
ja, ist doch so.
Ja, ist so, ja klar.
Und nun stellen wir uns mal
vor, nichts.
Was alles schon gedacht ist. Interessanterweise Rudolf Steiner, ja, die drei Prinzipien der französischen Revolution, die drei Maximen, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Da habe ich echt gestaunt. Freiheit in der Kultur, Religion, Philosophie, whatever. Gleichheit vor dem Gesetz, alle. Brüderlichkeit in der Wirtschaft. In der Wirtschaft.
Mhm.
Mann, wir sind alle für ein paar Ewigkeitssekunden jetzt gemeinsam auf dieser Erde. Warum helfen wir uns nicht? Solange 25.000 Kinder pro Tag verhungern, ist hier gar nichts gelaufen auf dieser Erde.
Nicht,
das ist ein Notstandsgebiet.
Richtig.
Ja, das muss man ja alles mitdenken. Alle Ressourcen sind da, das Geld ist da, die Nahrung ist da. Aber die Teufel sind auch da. Und mit Teufel meine ich Menschen, die dem Menschen nicht wohlgesonnen sind. Die dich oder mich abräumen würden, wenn wir ihrem Vorhaben im Weg stehen.
Ja.
Also die Sache ist dramatisch. Ja, das ist ein Drama, in dem wir leben.
Aber auch, das stimmt schon, das sehe ich genauso. Ja. Also die Sache ist dramatisch, aber man darf den Man darf die Freude zum eigenen Leben niemals verlieren dabei. Man darf frustriert sein, man darf auch mal in die Depression fallen.
Aber das gehört alles dazu.
Ja, aber
Depression übrigens nicht, das ist eine Nervenunart. Da muss man sich ganz schnell von lösen.
Aber man muss sich selbst wieder finden im Glück, in der Zufriedenheit.
Dass wir überhaupt da sind, ist doch ein Wunder.
Ja, das ist das Mysterium, hast du gesagt.
Ja, natürlich. Und
dass wir
du
schon
hast
da
dich
sind.
Nicht erfunden, ich habe mich nicht erfunden, niemand hat sich erfunden von den ganzen Leuten. Das ist doch ein totales Mysterium. Ein Freund von mir pflegte immer zu sagen, Grundtatsache ist doch, wir wissen überhaupt nicht, was hier los ist. Eigentlich. Mhm. Aber es ist überhaupt am Leben zu sein, aufrecht gehen zu können, sehen zu können, hören zu können, das ist doch nicht selbstverständlich. Das ist zum Beispiel etwas, das hat sich in der Konsumgesellschaft eingeschlichen. Man nimmt alles für selbstverständlich.
Ja.
Dass es die Bäume gibt,
ja.
Dass es die Lichter gibt, dass es den Himmel gibt, dass die anderen Lebewesen, ja, das nehmen wir alles so hin, das spielt eigentlich keine Rolle. Es ist nicht selbstverständlich, es ist ein Wunder.
Und wie kann man es hinkriegen, dass Menschen das einfach nur selbstverständlich sehen, weil sie nicht hingucken?
Zum Beispiel. Und weil sie dazu auch nicht erzogen wurden.
Ja.
Man hat sie nicht darauf hingewiesen.
Ja.
Ja. Wir hatten zum Beispiel in meiner Gymnasialzeit, zweite Hälfte 50er, erste Hälfte 60er, wesentliche Hinweise in Bezug auf, wie wir unser Leben leben sollten, kamen nicht. Das hatte natürlich damit zu tun, dass fast alle Lehrer, die wir damals in den deutschen Gymnasien hatten, ehemalige Parteigenossen oder Kriegsteilnehmer waren, seelisch gebrochen, völlig traumatisiert, die froh war, dass sie einen Job als Studienrat oder Oberstudienrat kriegten. Also von denen kam nichts. Und deswegen kam der Rock'n'Roll zur richtigen Zeit, also die Lebensfreude, also in den 50s. Es kamen die Drogen zur rechten Zeit. Und zu den Psychedelika muss ich auch noch mal was sagen. Man kann ja auch mal einen humorvollen Blick auf die Sache werfen. Angesichts unserer Dummheit in seelisch-geistigen Dingen, unserer Fühllosigkeit, könnte man uns sozusagen als grobe Klötze bezeichnen. Und als auf einen groben Klotz gehört ein grober Keil. Weil in Mikrogrammformation, also LSD zum Beispiel, bewirkt es ungeheure Veränderungen im menschlichen Körper, die wirklich außergewöhnlich sind. Das sind absolute Ausnahmezustände. Ja, ich sag mal, ja, wir sind so doof geworden, wir brauchen diesen Schock.
Kant sagte, wir sind aus krummem Holz gemacht, ne?
Ja, das
kann man halt nicht gerade machen, so nach dem Motto, ne?
Ja, das hat was mit der menschlichen Freiheit zu tun. Also mit dem, dass wir wirklich freie, eigentlich wilde Lebewesen sind.
Ronald, ich danke dir für das Gespräch.
Ich danke dir für die Einladung.
Das war eine weitere Folge Empathie. Heute mit Ronald Steckel.